bereit machen. Gleich geht's los.
Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Wir sind wieder da, wie ihr vielleicht schon gehört habt und gelesen habt, und haben uns heute einen wunderbaren Gast eingeladen, der mir ebenfalls zur Seite stehen wird, wie der wunderbare Tim Brandes, denn diese beiden wunderbaren Personen, so jetzt habe ich es auch genug ausgereizt, verbindet nämlich eine Sache, das Eishockey. Und zwar haben wir heute zu Gast Uli Liebsch. Er war Spieler, war Trainer, sehr, sehr viel unterwegs gewesen in der ersten und zweiten Bundesliga. Vereine, die man vielleicht so auch als Nicht-Eishockey-Enthusiast kennt, Kölner Haie oder die Berlin Capitals. Er war bei 11 Länderspielen dabei und zwischen 2001 und 2013 als Trainer tätig. Seit 2014 ist er jetzt Nachwuchskoordinator für die Deutsche Eishockey-Liga und genauso Referent für die Trainerausbildung. Aber ich glaube, dem kann ich nicht gerecht werden, was ich hier sage. Deswegen würde ich Uli direkt bitten, erklär doch nochmal ein, zwei Worte zu dir selber, zu deiner wahrscheinlich Leidenschaft Eishockey und wie du zu uns gekommen bist. Hallo Uli.
Ja, hallo zusammen. Ich habe jetzt schon einige Folgen von eurem Podcast angehört. Möchte euch vorneweg ein Kompliment machen. Ich habe echt schon viele Sachen gelernt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich dabei sein darf und ein bisschen was vielleicht über den Eishockeysport erzählen kann. Ich bin einfach dazugekommen in der Nachbarschaft in Geretsried, wo ich aufgewachsen bin, war die Eishalle und dann hat mich die Leidenschaft mit 6 Jahren ergriffen. Bin immer dabei geblieben, wie du schon richtig gesagt hast, durfte ich auch als Profi spielen, ein paar Länderspiele machen. Und dann kam so ein bisschen die Initialzündung, als ich aufgehört hatte und im Nachwuchs begonnen hatte zu trainieren. Meine Trainerscheine gemacht habe, dann natürlich, wie es so oft ist, man geht auch in die Profibereich, lockt, man kommt in den Profibereich rein, bin aber dann auch gerne wieder in den Nachwuchs zurück und mache das mit Leidenschaft jetzt seit 2014, dass ich praktisch als Nachwuchskoordinator die DL1, die 15 DL1-Clubs begleite, sie besuche, Club-Consulting, Coach-to-Coach-Maßnahmen. Das mache ich mit Leidenschaft und ich freue mich jeden Tag mit den Kindern auf dem Eis zu sein.
Wir sind ja über die Folge mit Arne Güllich, der ja Talentforschung macht, auf das Thema gekommen, dass wir sagen, Mensch, lass uns mal in andere Sportarten gucken und schauen, wie funktioniert eigentlich der Kinderbereich dort. Wenn wir jetzt mal ins Kinder-Eishockey reinschauen, was ist so, denn du hast gesagt, du hast mit 6 angefangen. Würdest du sagen, das ist so ein typisches Alter, was man sieht, oder ist es durchaus auch jünger oder älter?
Ja, wir fangen, teilweise sind schon Kinder mit 4 Jahren auf dem Eis in unseren Laufschulen. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind ja im Gegensatz zu den Ballsportarten, Fußball, Volleyball, Basketball, haben wir ein Problem, dass wir uns auf einer unnatürlichen Fläche bewegen. Ja, also wir müssen Schlittschuh laufen oder wir dürfen Schlittschuh laufen und das ist einfach eine Geschichte, die eigentlich sogar schon so Richtung Frühspezialisierung geht. Weil ich glaube, oder es gibt da keine Studien drüber, aber ich glaube, es wird keiner auf ein hohes Niveau schaffen, der mit 13, 14 Jahren das erste Mal überhaupt auf den Schlittschuhen steht. Also das ist bei uns ein bisschen schwierig. Wir wollen auch natürlich die Kinder vielseitig ausbilden. Aber Ziel ist natürlich, dass die im Kindergartenalter, spätestens Vorschulalter natürlich die ersten Schritte auf dem Eis machen.
Weil das ist auch der Punkt, glaube ich, beim Eishockey. Es gibt ja auch viele Spieler, die im Eiskunstlauf quasi groß geworden sind und dann erst später ins Eishockey rein. Es ist auf jeden Fall deutlich leichter, wenn die Grundlage unten an den Kufen schon gelegt ist, richtig?
Das ist auf jeden Fall so, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob so viele vom Eiskunstlauf. Es gibt Spieler, die haben es sogar bis in die höchsten Ligen geschafft. Die haben zwar mit 12, 13 dann das erste Mal im Verein gespielt, aber die waren vorher im öffentlichen Lauf oder beim Schlägerlauf und die haben schon Grundlagen im Schlittschuhlaufen gehabt. Also die Grundlagen sind eigentlich unersetzlich, was das Schlittschuhlaufen betrifft.
Das ist interessant, weil wenn wir die Heidelberger Ballschule hier zu Gast hatten, da geht es ja auch darum, vielseitige Bewegungskonzepte zu schaffen, um die Grundlage auch für die Ballsportarten zu legen. Und nichts anderes ist ja in dem Moment auch quasi das Schlittschuhlaufen als Basis. Das ist so ein bisschen eine Einstiegshürde wahrscheinlich, oder? Dass man Kinder in einem späteren Alter, naja, ich sag mal, nicht mehr so einfach zum Eishockey kriegt, weil wahrscheinlich die Mannschaften dann so weit weg sind vom Schlittschuhläuferischen, dass die Spieler da wahrscheinlich sich schwierig integrieren können, die jetzt noch nicht so die Erfahrung auf den Kufen hatten, oder?
Ja, genau, das sagst du richtig, weil es ist dann auch ein bisschen frustrierend, wenn ja, ältere Kinder, Jugendliche dann anfangen wollen, die sehen Eishockeyspiele, sind begeistert und dann sind sie das erste Mal im Training irgendwo und sie merken sofort, hey, das packe ich nicht, da bin ich meilenweit weg. Es wird teilweise kommen Kinder auch vom Inline-Skating, ja, da sind schon gewisse Bewegungsfertigkeiten da, die man auf dem Eis benötigt, Balance, Gleichgewicht, da geht das dann doch ein bisschen schneller. Die nimmt man dann in Gruppen, manchmal in vielleicht jüngere Gruppen noch mit rein oder es gibt so spezielle Anfängerkurse, wo ja, so eine gemischte Leistungsklasse entsteht. Also die versucht man dann noch zu integrieren, weil wir sind jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, wir sind ja ein Sport, der noch wachsen muss. Wir haben, glaube ich, 20.000 lizenzierte Spieler und Spielerinnen. Also wir sind ein kleiner Sport und wir brauchen eigentlich jeden, der sich fürs Eishockey entscheidet. Aber nochmal, wir versuchen in die Kindergärten zu gehen. Wir versuchen natürlich da dieses schlimme Wort rekrutieren. Aber wir wollen einfach die Kids aufs Eis bringen und das relativ früh natürlich.
Ja. Wie ist es denn, was sieht man denn so? Die Kinder, die zum Eishockey kommen, kommen wahrscheinlich auch vorrangig über ihre Eltern, oder? Oder weil sie schon Kontaktpunkte haben, irgendwie mit jemandem in der Familie, der Eishockey spielt?
Ist ganz unterschiedlich, aber natürlich ist es dieses Flüsterpropaganda, was ganz oben steht, wo die Eltern vielleicht in die Halle gehen und ein Spiel anschauen von den Profis und dann sich informieren, wenn der Kleine oder die Kleine mal aufs Eis will. Wir machen natürlich auch flächendeckend in Deutschland die Kids Days, wo Kinder einfach eingeladen werden, mal in die Halle zu kommen für ein Schnuppertraining. Wir machen Kindergarten-Schulaktionen, aber meistens ist schon irgendwie ein Kontakt von den Eltern da gewesen und es ist eine. Ist auch ein logistisch anspruchsvoller Sport, weil die Kinder, die
Ja.
haben nicht nur die Trainingstasche mit dem Leibchen und mit der Trainingshose und Fußballschuhen, sondern die haben halt die ganze Ausrüstung auch immer. Und deswegen sind die Eltern ganz wichtig, dass die da mitziehen und mit dabei sind.
Also das heißt, wenn wir zum Eishockey gucken, dann ist es ja auf der einen Seite wichtig, dass wir überhaupt eine Eishalle in der Nähe haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Ansonsten ist es natürlich, wenn jetzt eine Eishalle mehr als, ich sag mal, 50 Kilometer weg ist, ist es für die meisten ja auch wahrscheinlich dann nicht machbar und sie machen es dann einfach nicht, weil dann der Aufwand nicht in Relation steht. Aber wenn eine Eishalle in der Nähe ist und die Kinder zum Eishockey gehen, dann ist wahrscheinlich nochmal so eine Hemmschwelle, wie du gerade sagtest, die Ausrüstung. Wie sieht denn das aus, wenn jetzt ein neues Kind kommt? Meistens gibt es ja wahrscheinlich für die Kinder auch irgendwelche Leihausrüstung, oder?
Ja, also die meisten Clubs bieten bei den Anfängern Leihausrüstung an, dass die Eltern das nicht gleich anschaffen müssen. Das wird gemacht, dann wird teilweise auch der Mitgliedsbeitrag am Anfang noch gestaffelt niedrig gehalten oder es gibt so Schnuppereinheiten. Also wir versuchen alles. Unser großes Ziel von der Liga, vom Verband, wir wollen noch wachsen und das ist einfach unser allergrößtes Hauptaugenmerk. Ja, den Einstieg leicht zu machen und möglichst viele Kinder noch fürs Eishockey zu gewinnen. Wir haben auch durch unser Programm zuletzt, wir haben ein Zertifizierungsprogramm, was sich ein bisschen unterscheidet von zum Beispiel im Fußball. Wir zertifizieren nicht nur Leistungszentren, sondern wir zertifizieren Vereine von unten rauf. Also bei uns gibt es immer den ersten Stern von 5. Da muss ich erstmal meine Laufschule machen und
Ah,
meine
okay.
Trainingszeiten, meine Trainingsinhalte bei den Allerkleinsten. Eben gegeben haben und erst dann kann ich den nächsten Stern und dann kommt das Grundlagenalter, muss ich die Dinge erreichen und erst danach kann ich mich nach oben hin aufbauen. Also wir haben das ein bisschen umgedreht, wir haben gesagt, pass auf, für uns ist die Basis das Wichtigste. Ja, wir wollen wachsen, wir wollen mehr Kinder bei uns zum Sport bringen und auch da gehen wir sogar inhaltlich rein, wo wir sagen, pass auf, das ist unsere wichtigste Phase, dieses bis zur Pubertät, dieses Entwicklungsalter. Das ist für uns das Hauptaugenmerk.
Und wo du das mit den Sternen gerade sagtest, ich meine gehört zu haben, dass im Fußball haben wir ja die Nachwuchsleistungszentren, aber dass dieses Konzept im Eishockey ja schon länger existiert, oder? War Eishockey da ein Vorreiter in Deutschland, so mit den, ich sag mal, Nachwuchsakademien und Internaten?
Nicht flächendeckend. Also es gab schon natürlich Standorte, die das schon lange machen und betrieben haben. Jungadler Mannheim ist da ein Beispiel, die das hervorragend machen, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber dann gibt es natürlich Standorte, die durch die Eliteschulen des Sports schon mehr machen konnten, aber es waren jetzt nicht zertifizierte Leistungszentren, wie man es im Fußball kennt, muss man sagen.
Okay, alles klar. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Kinderbereich gucken, also Ausrüstung, Eishalle, das ist jetzt da. Das heißt, das sind die Grundvoraussetzungen, um die Kinder quasi aufs Eis zu bringen. Aber dann braucht ihr ja auch noch Eiszeit, ne?
Ja. Das ist oft eine Hürde, wobei da sind wir mittlerweile in vielen Standorten gut aufgestellt, zumindest was den unteren Bereich betrifft. Wir bieten zum Beispiel bei den U9ern dreimal die Woche eine Stunde Eistraining bei vielen Vereinen schon an. Ja, also das ist schon gegeben. Ist auch umfangreich. Also die Kinder dreimal in die Woche in die Eishalle zu bringen, ist für die Eltern auch anspruchsvoll. Aber da ist es natürlich auch so, diese Eiszeiten, die wollen wir geblockt haben. Wenn jetzt ein Kind nur zweimal in der Woche kann, dann ist es auch gut. Aber wir sind eigentlich stolz darauf, dass wir dreimal die Woche bei vielen, vielen Clubs das anbieten können. Die Herausforderung ist halt auch, wenn wir ein bisschen in die Ausbildung reinkommen, dass wir diese frühe Spezialisierung eben richtig gestalten. Also wir wollen nicht ein Erwachsenentraining mit Kindern machen.
Mhm. Welche Elemente des Erwachsenentrainings sind denn die nicht kindgerecht sind im Eishockey? Also wir haben diese große Eisfläche mit den relativ großen Toren für die Kinder jetzt. Ne? Ist es etwas, was modifiziert wird im Kindereishockey?
Genau, ja. Wir haben dann natürlich, wenn wir bei den untersten Altersklassen Turniere spielen, haben wir kleinere Tore. Wir spielen quer über die Eisfläche in einem Drittel, einfach um das Feld zu verkleinern. Es wird 4 gegen 4 gespielt, teilweise 3 gegen 3. Also wir haben das schon runtergebrochen. Also wir haben da kindgerechtes Material. Die Pucks bei den ganz Kleinen sind auch blau, die sind leichter. Schläger mittlerweile sind hervorragend angepasst an die Kleinen. Also wir gehen da schon mit dem richtigen Material und mit dem richtigen Setup vor. Und auch im Training wird sehr, sehr viel Wert auf kleine Spielfelder gelegt und auf Stationentraining. Und eben jetzt in den letzten Jahren immer mehr der Fokus natürlich auch auf vielseitige Spielformen, die wir mit den Kleinen machen wollen.
Und dass ihr schon immer relativ viel Wert auf Kleinfelder und kleine Spielformen gelegt habt, kommt vielleicht auch daher aus einem gewissen Zwang, weil ja häufig auch, wenn man das so sieht, wenn man mal in eine Eishalle geht, wenn da Jugendtraining ist oder Kindertraining, dann teilen sich ja häufig verschiedene Altersklassen auch das Eis zusammen, weil ich sag mal, jeder Quadratmeter auf dem Eis ist ja zeitlich auch umkämpft, ne?
Genau. Deswegen macht es Sinn oder es hilft natürlich, wenn man das in kleinere Felder einteilt. Früher wurden da so Balken aufs Eis gelegt, teilweise auch, dass der Puck nicht rausrutscht. Heute gibt es da gute Schaumstoffabtrennung. Sind teilweise Trainingseinheiten mit 40, 45 Kindern auf dem Eis und die Eisfläche ist 60 mal 30, also es ist kein Fußballfeld.
Fußballfeld 100 Meter mal, was haben wir in der Breite, 75 oder so. Also das heißt, man kann sich das schon fast vorstellen wie ein Viertel Fußballfeld, ne?
Genau. Und ja. Da, klar, wir versuchen viele Felder einzuteilen, wir versuchen verschiedene Stationen einzuteilen. Wir brauchen dann natürlich auch viele Trainer und Helfer auf dem Eis. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die bei uns auch im Sterneprogramm eben ein Kriterium ist. Wir wollen eigentlich dieses Training im unteren Bereich U7, U9, U11, das soll eher so ein Event sein. Also da sollen viele, viele Kinder, viele Trainer auf dem Eis sein und den Kindern dieses Event eben bieten und möglichst viele Spielformen eben zu gestalten, damit die Kinder da ihre Freude haben.
Aber das muss man sich als Fußballtrainer mal vorstellen. 45 Kinder auf einem Viertelplatz, da wären jetzt erstmal die meisten Fußballtrainer natürlich hoffnungslos überfordert mit, wie beschäftige ich die denn alle? Klar, der Fußball an sich ist ein bisschen größer, der nimmt auch nochmal mehr Platz ein, aber der ist ja jetzt nicht unbedingt leichter zu kontrollieren als der Puck.
Ja, natürlich. Deswegen ist es die Herausforderung. Man braucht Trainer, Helfer auf dem Eis. Ja, also ohne die geht es nicht. Aber auch die Herausforderung, okay, von der Organisationsform, wie gestalte ich es? Wie kann ich eine Spielform machen, wo der Puck rutscht schneller raus als ein Ball? Wenn ich einen Ball mir zuwerfe auf dem Eis zum Beispiel oder mit der Hand auf dem Eis pushe, der fliegt nicht ganz so weit weg. Das ist eine Spielform, die ich vielleicht mit einbauen kann. Dann muss ich natürlich auch immer darauf achten, okay, wie teile ich die Gruppen ein, dass es von der Altersklasse bzw. von der Leistungsstärke auch Sinn macht, dass die Freude und Spaß haben. Also ich bewundere die Trainer da unten, das ist eine große Herausforderung. Natürlich muss man jetzt auch ehrlich sagen, diese 40 Kinder plus, das sind an wenigen Standorten nur, aber 25, 30 ist schon oft die Regel.
Ja, und das ist immer noch, finde ich super viel. Wie sieht es denn aus, der Trainings- und Wettkampfbetrieb im Eishockey? Wir haben, du hast gesagt, 2-3 Mal die Woche sind die Kinder dann auf dem Eis für so einen Trainingsbetrieb. Am Wochenende sind da Spiele Turniere?
Ja, bei den Kleinen sind es Turnierformen. Die haben ein-, zweimal im Monat, die U9er, U11er haben ihre Turniere. Mhm. Und ab der U13 geht es dann eben in die Regionalen, in die Verbände mit einem normalen Spielbetrieb schon.
Ja, auf großes Feld dann auch schon. Ja.
Das ist die Diskussion bei uns. Ja? Mhm. Also wir haben bis zur U11 einschließlich spielen wir quer, ja, in kleineren Feldern. Ja. Und im Moment spielen wir U13 Großfeld. Und da scheiden sich die Geister. Manche sagen, es ist noch zu früh, weil manche Kinder dann zu wenig Puckberührung haben, mhm. Der Raum zu groß ist. Wir testen da auch im Moment einfach mal das Spielfeld längs aufzuteilen und dann ein bisschen längere Bahn zu haben mit einem etwas schmäleren Feld. Mhm. Aber man muss auch eins sagen, die Kinder spielen unglaublich viel Kleinfeld. Also in den Trainingseinheiten sind im Eishockey, wir machen viele Kleinfeldspiele. Und manchmal bin ich dann beim Clubbesuch irgendwo auf dem Eis und mache zum Beispiel ein U13-Training und sage ich, okay, jetzt machen wir noch ein Spiel, jetzt spielen wir noch. Und dann erkläre ich ein Kleinfeldspiel und dann sagen, aber das ist doch kein Spiel. Also die Kinder sehen ihre Idole, ihre Vorbilder, YouTube-Videos auf dem großen Eis, die lieben das Großfeldspiel, das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Von dem ist ab U13 Großfeld ist einfach bei uns, denke ich mal, eine Alternative, wo man sagen kann, okay, wenn wir im Training noch viel Kleinfeld spielen, dann können wir da über das große Feld spielen.
Jetzt haben wir ja im Eishockey, im Fußball haben wir natürlich auch, ist auch eine Kontaktsportart, aber natürlich in einem anderen Sinne. Der Körpercheck gehört ja im Eishockey dann ab einem gewissen Alter auch irgendwann dazu und wird auch wahrscheinlich didaktisch auch mit ins Training eingebaut, sodass die Kinder das auch von klein auf lernen. Das ist aber bei den ganz Kleinen ja, spielt das ja noch keine Rolle. Ne? Viele nehmen Eishockey ja auch ein bisschen, also ich sag mal, als eine brutale Sportart wahr. Aber ich kann jetzt aus meiner Erfahrung zumindest sagen, wenn man sich die Kinder anguckt, das ist ja jetzt überhaupt nicht der Fall, ne?
Ja, natürlich, da ärgert mich auch ein bisschen, muss ich sagen, die teilweise jetzt nicht mehr so, aber früher die Berichterstattung, wenn man irgendwo im Fernsehen was vom Eishockey gesehen hat, dann war es irgendein Faustkampf. Ja. Mhm. Aber das ist nicht Eishockey. Eishockey ist ein hochkomplexer technischer Sport. Der Körpercheck ist bis zur Altersklasse einschließlich U13 nicht erlaubt. Ja. Also wir können einen Körperkontakt mit gleiche Laufrichtung abholen, Schulter an Schulter abdrängen. Das ist erlaubt bis zu U13, bis einschließlich U13, aber der Körpercheck kommt erst ab der U15. Mhm. Aber das hat der Verband erst seit ein paar Jahren. Davor war das tatsächlich nicht so. Da war der Körpercheck schon früher erlaubt. Aber das war ein wichtiger Schritt, dass man sagt, okay, natürlich bauen wir das von unten auf. Die sollen erst mal lernen, wie man einen Gegenspieler abholt, wie man die Lücke schließt, wie man anwinkelt, bevor die dann irgendwie mit dem Körpercheck anfangen.
Ja, und die ganze Stabilität überhaupt erstmal erreichen. Und auch im Fußball ist es ja so, dass ein Rempeln ja auch dazugehört. Also auch den Weg versperren und mit dem eigenen Körpergewicht, den Boden ausgleichen und die Balance halten. Wenn ein Gegner von hinten ein bisschen drückt, ist ja was wir auch in den 3-gegen-3-Spielformen im Funinho ja genauso haben und auch haben wollen. Also ich glaube, da unterscheidet sich es auch nicht mit dem Unterschied, dass die einen auf einem Eis sind, wo sie eine glatte Unterfläche haben und die anderen auf dem Rasen mit Stollen schon, wo sie natürlich ein bisschen stabiler stehen.
Ja, genau. Also das ist bei uns dann, wie gesagt, genauso. Erstmal die Grundprinzipien lernen und dann später natürlich sind die Kinder, die Jugendlichen, die lieben den Eishockeysport auch dadurch, dass sie den Körperkontakt eben mehr ausleben können und es ist nichts gegen einen guten Körpercheck zu sagen, die sind gut geschützt, die haben ihre Ausrüstung an. Die Verletzungen passieren meistens nur bei Dingen, wo sie nicht sehen, wo der Gegner kommt oder wenn der Schläger mal oben ist. Aber so ein Körpercheck ist jetzt im Jugendbereich dann mit den Jugendlichen auch nicht verkehrt.
Ja, genau. Wir hatten ja auch Christian Klein da von der VBG, die machen ja den Sportreport, wo ja auch die Verletzungen der vier Hauptsportarten Fußball, Eishockey, Basketball und Handball aufgeschlüsselt sind. Und die meisten Verletzungen im Eishockey passieren, glaube ich, tatsächlich im Bandenbereich. Also überhaupt dieser Sportreport, mal an alle Interessierten, ist was man sich als interessierter Sporttrainer in einem dieser vier Sportarten unbedingt mal anschauen sollte. Unheimlich toll aufbereitet, super spannend zu lesen, wenn man mal wissen will, wie passieren eigentlich welche Verletzungsarten in diesen vier Hauptsportarten. Und beim Eishockey ist, glaube ich, der größte Punkt einfach ein blinder Check, ne? Dass man nicht darauf vorbereitet ist.
Genau, Genau, da passiert am meisten, wenn man das nicht sieht, wenn einem auch jemand in die Beine reinrutscht von hinten oder solche Dinge.
Ja.
Das ist dann gefährlich, aber den Körpercheck, den ich kommen sehe, und das ist alles in Ordnung.
Ja. Welche Elemente, wenn ich zum Fußball gucke, da haben wir ja sowas wie ein Kopfball zum Beispiel, den wir bei den Kleinen jetzt noch nicht so machen, beziehungsweise nur mit ganz, ganz leichten Bällen. Gibt es im Eishockey auch Elemente, wo man bei den 6-, 7-, 8-Jährigen sagt, Mensch, da legen wir jetzt nicht so den Fokus drauf im Training, so ein Schlagschuss oder sowas? Oder
ja,
ist das schon...
Ja, das sagst du richtig. Schlagschuss ist etwas, wo wir sagen, okay, da solltest du erst später vielleicht ins Detail gehen, das zu üben, zu lernen. Die lieben das natürlich, die probieren das, aber bei den Kleinen von Hebel, vom Kraftverhältnis kommt da meistens nichts Gutes dabei raus, und deswegen ist der gezogene Schuss, der Schlenzschuss, eigentlich auch von der Technik her, von der Ausführung immer das Wichtigste, weil das auch mit dem Passspiel ziemlich ähnlich ist. Von dem her versuchen wir einfach im Aufbau zunächst diesen Schlenzschuss zu lernen, zu üben, gemeinsam mit den verschiedenen Passarten, und dann erst später, wir lassen es mal ausprobieren, aber in den Schlagschuss ins Detail gehen, das ist dann eher was man später macht.
Vielleicht ja. Ein, zwei Sätze dazu, was ein Schlagschuss und ein Schlenzschuss ist?
Genau, der Schlenzschuss, da ist der Puck praktisch immer an der Schaufel unten, hat Schaufelkontakt und wird von hinten nach vorne mit Gewichtsverlagerung bei den Kleinen gezogen.
Bisschen wie beim Hockey,
zeigt,
ne?
Genau, so ähnlich wie beim Hockey, dann zeigt praktisch die Schaufel Richtung Ziel und schlenzt den Puck praktisch zum Ziel, und beim Schlagschuss liegt der Puck auf dem Eis, und die Ausholbewegung ist praktisch ohne Puck, und ich schlage dann auf den Puck führe dann die Ausholbewegung weiter in den Richtung Tor. Also das eine ist einfach der Schlag auf den Puck, und das andere wird, der Puck wird gezogen an der Schaufel.
Ja, also das eine wie beim Tennis, der Schlag, und das andere ist eher ein geführter.
Gezogen, genau. Also mit der Puck verlässt, bleibt auf dem Blatt von hinten nach vorne. Aber heutzutage wird es dann auch noch komplizierter, weil wir haben mittlerweile Vollcarbon-Schläger, die unterscheiden sich von den Holzschlägern früher schon sehr, weil da kann man diesen Carbon, diesen Flex, den kann man unglaublich gut ausnutzen, sodass man einfach dadurch, dass man den Druck auf den Schläger kriegt, und dieser Flex, der wirkt fast wie eine Steinschleuder, und allein durch den Flex kann man schon schießen. Also es ist ziemlich komplex.
Ja, und das ist ja auch was, wenn die Kinder das lernen, dass sie quasi ihren Schläger einsetzen können, um die Kraft darin zu speichern, dann passiert ja auch was, ist ja auch ein interessanter Lerneffekt mit dem Material, dann Tore zu schießen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wie sieht es denn aus, was die Regeln betrifft? Gibt es da auch Anpassungen im Eishockey, wo man sagt, Mensch, da sind jetzt die Erwachsenenregeln nicht so passend?
Gut, einmal natürlich haben wir schon kurz darüber gesprochen, diese Checking-Regeln, ja, also die bei U13 und Jünger eben anders ausfallen, wo der Körpercheck nicht erlaubt ist. Ansonsten ist das Regelwerk das gleiche. Ja, es gibt natürlich vom Spielablauf, teilweise bei der U13 hat man es dann in manchen Landesverbänden gemacht, dass man sagt, okay, man hat einen Wechsel von einer Minute, ja, der Block oder die fünf Spieler auf dem Eis, die wechseln, laufen zur Bande auf Signal nach einer Minute und die nächsten fünf springen rein. Das hat man gemacht, weil wir doch wollen, dass durch diesen Wechsel eben gleich starke Spieler aufeinandertreffen. Und leider ist es so, dass in der Praxis oft dann eben auch im Kindereishockey sehr viel Wert aufs Ergebnis gelegt wird, und dann wird irgendwo ein besserer Block aufs Eis geschickt gegen Schwächere von der anderen Mannschaft. Und das ist halt dann schon frustrierend. Also das ist immer so eine Geschichte, wo wir auch an die Trainer appellieren. Wir können diesen Wechsel auch zu was Gutem nutzen, ja, dass wir immer, okay, der erste Block, das sind unsere Besten, der zweite Block sind die Mittleren, der dritte Block vielleicht die etwas Jüngeren vielleicht noch oder Schwächeren, und die dann gegeneinander auflaufen lassen, spielen lässt. In der perfekten Welt würde das einfach so klappen, aber wir haben es, wie gesagt, auch schon probiert durch vorgegebene Wechsel, damit da die Gleichstarken auf dem Eis stehen.
Ja, und wir haben ja nicht den Luxus beim Eishockey, dass man verschiedene Felder aufbaut und mit Auf- und Abstieg spielen kann. Da muss man wirklich da hat der Fußball wirklich Glück. Er hat ein relativ großes Feld draußen, gerade in diesen neuen Kinderspielformen, kann verschiedene Felder aufbauen und da die Paarungen wirklich parallel ablaufen lassen. Den Luxus hat das Eishockey dann leider nicht und muss sich dann anders behelfen, ne?
Ja, zumindest ab der U13, wenn wir übers große Feld dann spielen, Auf jeden Fall. Bei der U11, gut, da können wir in beiden Hälften in den kleineren Feldern spielen, dann geht ja. Das noch besser. Mhm. Aber ab U13 eben nicht.
Lass uns nochmal ein Thema angucken. Das Eishockey ist ja in Deutschland, was die Talentförderung und auch die regionale Förderung betrifft, immer schon, ich sag mal, oder was heißt immer schon, ich habe es immer nur so mitgekriegt, es gab ja dann irgendwann die auch die Ausländerregelungen, die dazu kamen, wo, glaube ich, der Hintergrund war, korrigiere mich bitte, dass auch die Städte oder die städtischen Eishallen sich darum kümmern, dass die Spieler wirklich auch aus der Region kommen und auch von klein auf gefördert werden, statt sie im Erwachsenenalter, sage ich mal, aus dem Ausland zu importieren. Richtig?
Ja gut, wir hatten ja nach dem Bosman-Urteil, das ist, hat ja alle Sportarten betroffen, hatten ja. Wir ja in unseren Profiligen gar keine Ausländerbeschränkung. Damals sind so gut wie gar keine deutschen Spieler oder sehr wenige deutsche Spieler in die Ligen gekommen. Dann hat man das sukzessive verringert. Wir sind jetzt bei 9, die auf dem Spielbericht stehen dürfen. Ist besser als früher, aber natürlich kann da noch was kommen. Und dann gibt es noch eine U23-Regelung, die wir seit ein paar Jahren jetzt haben, wo wir praktisch jetzt 3 Spieler, die jünger als 23 Jahre sind, auf dem Spielbericht haben müssen. Also wir brauchen oder wir haben diese Regelung gebraucht oder wir brauchen die immer noch, um einfach mehr junge deutsche Spieler in die Profiligen zu bekommen. Mhm.
Ja, das Bosman-Urteil vielleicht nochmal kurz als Einordnung. Von wann war das? Mitte der 90er, ne?
Und ja, ja.
Ging, glaube ich, darum, dass Fußballspieler ablösefrei dann auch wechseln konnten. Vorher waren sie dann nach ihrem Vertrag, wurden dann quasi nochmal, ich weiß gar nicht, wie es war, ob da nochmal, also ein bisschen vor meiner Zeit, wo ich, ich bin Jahrgang 88, also da, aber ich glaube, darum ging es, ne, beim Bosman-Urteil, dass es eine ablösefreie Geschichte war, ne?
Ja, und genau. Dass man europäisches Recht, ablösefrei, genau, ja, richtig. Ja. Mhm.
Und genau, beim Eishockey, aber das Kinder-Eishockey betrifft diese Ausländerregelung zum Beispiel ja nicht, ne?
Nein, aber das Gute ist, wir haben 2014 hat die Deutsche Eishockey-Liga, die DEL, gute Beschlüsse gefasst, weil sie eben gesehen haben, okay, wir haben zu wenig deutsche Spieler, die so ausgebildet sind, dass wir sie gleich in die Profiliga reinbekommen können. Sie haben dann eben dieses Zertifizierungs-5-Sterne-Programm ins Leben gerufen, was auch einen wirtschaftlichen Aspekt hat für die...
Ah, 5 Sterne beim Eishockey sogar, okay.
Ja, genau, 5 Sterne, was auch einen wirtschaftlichen Aspekt hat für die GmbHs, für die Profiklubs, wenn sie das nicht machen. Und seitdem hat sich viel getan in der Talentförderung und in der Ausbildung von den Kindern. Und wir sehen es ja jetzt auch... Wir haben jetzt gerade mit Moritz Seider, Tim Stützle, zwei ganz junge Spieler, die einen Sprung in die NHL geschafft haben, in die beste Profiliga in Nordamerika. Also es hat sich durch die Konsequenz, dass eben Nachwuchsarbeit gefordert wird und eben auch ein wirtschaftlicher Anreiz dahinter ist, haben sich da viele, viele Dinge verbessert. Und ja, wir sind da auf einem guten Weg, aber natürlich gibt es noch viele Baustellen, die wir haben.
Vielleicht kannst du diese Sterne nochmal erklären. Du hast vorhin gesagt, der erste Stern wird vergeben, wenn man quasi mit den ganz Kleinen direkt schon anfängt im Verein. Und das ist so der erste Step. Wie ist das aufgebaut bei euch mit den 5 Sternen?
Genau, also wir haben den ersten Stern, der nennt sich Start. Unter diesem Stern sind die Altersklassen U7, U9, U11 angesiedelt. Und da gibt es verschiedene Kriterien. Habe ich eine Laufschule, veranstalte ich Kids Days, um Kinder fürs Eishockey zu gewinnen? Wie viele Stunden trainiere ich mit den Kleinen? Wie sind die Trainingsinhalte? Das ist der erste Stern. Wenn ich den geschafft habe, also da muss ich von diesen ganzen Kriterien, muss ich 80% erreicht haben, dann habe ich den Stern geschafft. Dann darf ich weiter nach oben aufbauen in der Pyramide, dann kommt der U13, U15 Stern. Das ist dieses Grundlagenaufbaualter dann, wo wir auch Eiszeiten, Trainingsinhalte, verschiedene Dinge eben abfragen. Wenn ich den auch erreicht habe, kann ich nach oben weitermachen und dann gibt es nach oben noch 3 Sterne. Das ist einmal der U17-Stern, der U20-Stern und der sogenannte Umfeldstern. U17, U20, da wird es dann schon anspruchsvoller in den Trainingszeiten, sage ich jetzt mal auch organisatorisch ringsrum Dingen, die ich habe, ein Athletiktrainer, habe ich Videoschulung, habe ich einen Physiotherapeuten, einen Arzt. Also da sind viele Dinge drin. Und dann in dem Umfeld Sternen sind einfach, okay, wie lange habe ich die Eishalle im Jahr? Habe ich einen Kraftraum? Mache ich Trainersitzungen? Also das sind auch noch viele Kriterien, die einfach dieses ganze Umfeld um die Trainingsarbeit abdecken. Und das sind dann die maximal 5 Sterne. Aber es geht immer los beim ersten Stern im Startbereich, ganz unten die kleinen und dann eben das Grundlagenaufbau. Alter. Wenn ich das nicht habe, kann ich nach oben hin nicht aufbauen.
Finde ich mega spannend, weil wir ja, ich habe ja dann immer hier die Frage, was kann der Fußballer vom Eishockey lernen? Und das wäre ja so ein Punkt, vielleicht sich zu überlegen, kann man nicht auch in der Breite diese ersten beiden Sterne schon vergeben für eine besondere Qualität im Kinder- und Jugendbereich? Finde ich super spannend, die Idee.
Ja, das ist hat bei uns auch sehr viel bewirkt, aber man muss auch eins sagen, wir haben einmal dieses Sterneprogramm. Und dann haben wir aber auch, ich glaube, wir haben auch ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Sportart, dann haben wir diese sogenannte Vereinsbetreuung. Also wir haben in der DL, bin ich zuständig mit dem Kollegen für die 15 Clubs, dann haben wir in der DL 2 jemanden und in den Oberligisten, in den Landesverbänden. Ein Volleyballtrainer hat es mal als Wandertrainer bezeichnet, das war ein ganz spannender Ausdruck. Also wir sind praktisch Trainer, die immer unterwegs sind und zu den Vereinen fahren und dort dann einfach mit den verschiedensten Altersklassen aufs Eis gehen, Trainingseinheiten begleiten, den Coaches Feedback geben, Tipps geben, auch mal selber Trainingseinheiten machen nach dem Programm des DEB und natürlich dann auch in der letzten Konsequenz die Vereine zu zertifizieren. Also das ist so ein bisschen was bei uns parallel läuft. Okay, einmal zertifizieren im 5-Sterne-Programm, aber vor Ort sein, Club Consulting mit den Trainern auf dem Eis, Coach to Coach, denen Tipps und Hinweise geben. Ich glaube, das ist etwas, was einen Sport wahnsinnig nach vorne bringt. Und das ist auch im Eishockey, wenn man sieht, ein kleines Land wie Finnland, 5 Millionen Einwohner sind Weltspitze, die haben dieses Club Consulting oder dieses Regionalcoaches schon sehr, sehr lange. Und das bringt einen ganz, ganz großen, ist ein ganz großer Teil zu ihrem Erfolg.
Weil es halt die Trainer nicht alleine lässt, sondern und nicht mit YouTube irgendwie sie vor YouTube stellt und sagt, Mensch, hol dir irgendwie deine Übung hier und zieh dir hier noch ein bisschen was zusammen und zieh dir noch ein bisschen was aus deiner Ausbildung und dann musst du es irgendwie selber schaffen. Und wenn du Glück hast, hast du jemanden im Verein, der dich irgendwie ein bisschen an die Hand nimmt, bei dem du, ich sag mal, mitgehen kannst. Aber viel cooler, wie du schon sagst, ist es natürlich, wenn jemand vom Verband kommt mit viel Erfahrung und wenn da auch unterschiedliche Leute ab und zu mal kommen und diesen Wissensaustausch, wie oft macht ihr das? 1-2 Mal im Jahr oder mit den Clubs?
Nein,
oder öfter?
Also ich bin jetzt in der DL mit meinem Kollegen, wir sind einmal im Monat bei den Vereinen.
Ach, krass. Ja, okay.
Ja, also es ist schon ein intensiver Austausch und nochmal, es ist einfach für die Trainer, es ist, selbst wenn ich nur auf dem Eis bin bei der U9 irgendwo und der Trainer macht ein hervorragendes Training, die Kinder haben Spaß, der spielt viel, die sind viel in Bewegung und ich klopfe dem auf die Schulter und sage, hey, hast du wirklich hervorragend gemacht, war ein super Training, hat mir Spaß gemacht, dabei zu sein, dann ist es schon eine unglaubliche Motivation für so einen ehrenamtlichen Trainer. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich die Transparenz. Man kann auch sagen, du, probier mal die Übung aus, das habe ich bei Verein X gesehen, die machen das ganz gut. Und das sind einfach Dinge, die den Trainern helfen. Die kommen vielleicht 2-mal im Jahr zur Fortbildung und hören dann vielleicht irgendwas von Erwachsenentraining. Aber dieser Austausch ist Gold wert.
Ja, cool. Also ein tolles Konzept, finde ich sehr gut. Nehmen wir auf jeden Fall mal auch Jan in die Shownotes auf und könnten wir auch mal einen schönen Blogartikel von machen.
Ja, definitiv. Du, Uli, denkst du, dein Rang in Anführungszeichen oder dein Image als Ex-Spieler, der ja auch lange dann sehr, sehr erfolgreich tätig war, hilft dabei, diese Motivation quasi dann noch aufrechtzuerhalten, in zum Beispiel genau dem Beispiel, was du eben gesagt hast?
Ja, natürlich, das ist wahrscheinlich schon ein Faktor. Deswegen haben wir ja auch immer, was wir gerne wollen, ist das, und was auch funktioniert, dass Vorbilder, sprich Profis, bei den Kleinen mit aufs Eis gehen. Das ist zum Beispiel auch ein Kriterium im 5-Sterne-Programm bei den Kleinsten, dass wir die Vereine Punkte bekommen, wenn Profis mit aufs Eis gehen. Und es ist durchaus so. Also ich fahre durch die Gegend und dann sehe ich, okay, heute ist, keine Ahnung, Yannick Seidenberg in München zum Beispiel auf dem Eis mit den Kleinen. Nationalspieler und natürlich, das ist das, was die Kinder auch noch speziell anreizt, wenn ehemalige Profis oder Profis eben da mit dabei sind.
Überragend, finde ich, ist auch ein total cooles Konzept, was man im Fußball, glaube ich, auch nicht so oft sieht, weil es ist auch noch ein bisschen familiärer im Eishockey, muss man ja auch sagen. nicht ganz so abgetrennt zwischen Profis und Nachwuchs. Ich glaube, das kann man auch festhalten, oder?
Ja, natürlich sind es zwei Welten, das darf man auch nicht vergessen. Ja, also Profisport im Eishockey ist auch ein knallhartes Business. Und der Nachwuchs läuft praktisch macht mehr oder weniger schon sein eigenes Ding, aber mittlerweile auch durch dieses Sterne-Programm, wo die Profiabteilungen dann auch verpflichtet sind, Dinge zu machen und mitzuziehen und mitzutragen, ist es auf jeden Fall besser geworden. Es gibt Standorte, da läuft es hervorragend, da geht es sogar über diese Dinge, die im Programm gefordert sind, hinaus. Und dann gibt es manche, da muss man immer ein bisschen pushen. Ist so.
Gut, das haben wir ja im Fußball auch. Also ja, es geht nicht alles von alleine, aber gute Vorgaben vom Verband helfen auf jeden Fall bei der Umsetzung und auch so einen Leitfaden zu geben, was man machen kann. Was würdest du denn noch sagen, was kann denn das Eishockey noch vom Fußball lernen? Gibt es da was, wo du sagen würdest, Mensch, das hätte ich gern bei uns auch so, was der Fußball gut macht?
Ja gut, wir sind halt, wie gesagt, durch unsere frühe Spezialisierung, dass wir die Kinder schon sehr, sehr früh aufs Eis schicken und sehr, sehr früh eigentlich in ihrem Sport sind, tun wir uns natürlich ein bisschen schwerer, wie es der Fußball auch probiert und andere Sportarten, diese Spezialisierung eben nicht zu früh anzufangen, Vielseitigkeit in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, da können wir schon noch etwas lernen oder etwas verbessern, aber da muss man auch sagen, haben wir natürlich auch von der Struktur her Möglichkeiten, weil wir im Sommer kein Eis haben. Mhm. Ja? Also wir bieten dann Sommertraining an für die Kinder und die Jugendlichen, und gerade in diesem Sommertraining versuchen wir viele, viele Ballspiele, Heidelberger Ballschule setzen manche Vereine auch um oder bringen damit rein, viele Spielformen auch aus dem Fußball, Handball, solche Dinge eben da reinzubringen ins Sommertraining. Da können wir die 3-4 Monate hervorragend nutzen und haben da so natürlich auch ein bisschen Multisportivität oder Vielseitigkeit durch dieses Sommertraining auch abgedeckt. Also dieser langfristige Leistungsaufbau, LTAD, Long Term Athletic Development, mit der Vielseitigkeit unten, da tun wir uns schwer, da müssen wir schauen, wie wir trotz der Tatsache, dass wir Schlittschuhlaufen lernen müssen, vielleicht doch ein bisschen mehr auch in die Vielseitigkeit noch denken können.
Aber es ist trotzdem ja ganz cool, also die typischen Wintermonate, wo Eis ist, sind ja mittlerweile September bis April, dann hast du halt Mai, Juni, Juli, August sind die vier Sommermonate, wo es typischerweise kein Eis gibt, beziehungsweise nur sehr ausgewählt irgendwo, aber diese Phase, diese vier Monate, wo man kein Eis hat, ich glaube, die hat auch viel Potenzial, also einmal zur Regeneration des Körpers, dass wir nicht 12 Monate lang in der gleichen Bewegung feststecken. Das ist ja das, was wir vor allem bei Sportarten sehen, die es ja um die ganze Zeit die gleiche Sportart haben, ne? Also wenn ich jetzt den Tennis haben wir noch auf der Liste, aber finde ich interessant, dann auch mal dahin zu gucken.
Ja, vollkommen, absolut. Also wir versuchen das auch zu nutzen. Ich gebe auch immer den Trainern den Tipp oder den Hinweis, okay, wenn jetzt ein Kind im Sommer zum Fußball gehen will, dann lass es doch. Natürlich haben die ein bisschen Angst immer, okay, der haut mir dann ab und der bleibt mir nicht. Aber trotzdem, ich glaube, dass das ein guter Faktor ist für uns, dass wir einfach diese vier Monate einfach weg vom Eis nutzen können, andere koordinative Fähigkeiten schulen, einfach andere Spielformen zu machen, und natürlich auch mit den Älteren kommt dann natürlich dann auch im athletischen Bereich wird natürlich auch die werden diese Monate für eine athletische Vorbereitung, Kraftaufbau, Schnelligkeitsaufbau, solche Dinge natürlich genutzt. Ist für uns natürlich doch eine gute Sache, dass wir diese Aufteilung von unserer Saison so haben. Muss ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt teilweise auch schon Eishallen, die haben 12 Monate Eis, ja. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass es nicht übertrieben wird, dass die Kinder nicht das ganze Jahr auf dem Eis stehen, plus in irgendwelche Eishockey-Camps gefahren werden und dann eben gar nichts anderes mehr machen. Also das ist die Gefahr, und da müssen wir ein bisschen gegensteuern, dass wir die Trainer und die Eltern auch überzeugen. Gerade diese Phase, wo man mal nicht auf dem Eis ist, ist ganz wichtig.
Ja, da könnt ihr ja die Folge von Arne Güllich einmal bei euch rumreichen, dann sind die meisten ja abgeholt worden und wissen, dass das für die Entwicklung, für die Sportliche nicht das Beste ist, immer das Gleiche zu machen. Wie ist es denn, ich frage ja immer noch mal nach einer Gaudi-Übung, hast du aus deiner Trainerzeit was, wo du sagen würdest, vielleicht auch mit einer Übertragung ins Fußballerische, was man auf dem Platz machen kann, jetzt nicht eine reine Fußballübung, aber so eine Gaudi-Übung, die immer Spaß macht, die zum Ende des Trainings oder vielleicht auch zum Anfang, die immer gut funktioniert und gute Laune verbreitet?
Gut, da sind wir natürlich im Eishockey. Es gibt ja keinen Elfmeterschuss, es gibt ja diesen sogenannten Penalty-Schuss, wo man von der Mittellinie anläuft und versucht, den Torhüter auszutricksen oder zu schießen. Und das ist natürlich das, was die Kinder und Jugendlichen lieben. Das ist bei uns einfach das, wo es die Highlights gibt, die Highlight-Videos, einen guten Move, eine gute Täuschung im Penalty-Schuss. Und das ist halt das, was die am meisten auch machen am Ende. Da gibt es verschiedene Shootout- oder Alleingangsspiele dann, wo die nicht wie beim Fußball Elfmeterschießen machen, sondern eben dann einer dahin läuft und versucht, den Torhüter auszutricksen. Dann kann man sagen, okay, wer am Schluss übrig bleibt, der hat gewonnen, oder dann muss auch, oder der es nicht schafft, der muss dann die ganze Woche irgendein rosanes Trikot mit einem Blindenzeichen anziehen. Also da gibt es verschiedene Dinge. Das ist das halt, ja, was die Kinder im Eishockey lieben, auch die Jugendlichen. Und es gibt auch mit Einbindung des Torhüters noch was, sogenannte Rebound-Game bei uns im Eishockey, was die dann immer am Schluss machen, wo, keine Ahnung, 5, 6 Spieler im Halbkreis um den Torhüter stehen.
Ja.
Und einer schießt, der Torhüter versucht abzuwehren und Puck festzuhalten, und ein Nachschuss ist erlaubt. Und da spielt dann praktisch der Torwart gegen die 5 Spieler, wer schafft mehr oder wer hält mehr Tore. Also das sind so die klassischen Ende einer Trainingseinheit Spiele im Eishockey.
Das ist übrigens auch eine, der Martin visualisiert uns ja die Gaudi-Übung. Das ist übrigens eine Gaudi-Übung, die wir an der Stelle mal ein bisschen abwandeln können, die super funktioniert. Habe ich auch schon mit meinen Torhütern gemacht. Wir haben hier die Mini-Tore, die ja ungefähr so groß sind wie Eishockey-Tore. Und auf diese Tore, wenn man da einen Torwart reinstellt und dann hast du 4, 5 Spieler im Halbkreis mit, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Meter Abstand zum Tor. Die stehen vorne im Halbkreis rum. Einer hat einen Ball, schießt auf den Torwart. Wenn er wieder in die Mitte prallt, ist quasi der Nächste dran, und wenn er daneben schießt oder der Ball weg ist, dann können wir ja auch hinter das Tor noch Tore, Bälle platzieren, und dann läuft der Spieler kurz hinter das Tor, spielt einen Ball raus, und der Nächste macht mit dem Direktschuss wieder den Abschluss zum Nächsten, bis alle Bälle weg sind oder beziehungsweise bis alle Spieler einmal geschossen haben. Das ist auch eine tolle Übung, die man wirklich ganz gut sich vom Eishockey klauen kann und die auch ein richtiger Gaudi ist.
Klappt bestimmt, mit kleineren Toren ist bestimmt Spaß dabei, genau.
Ja, zu große Tore funktionieren nicht. also ich sag mal, aber das ist auch eine tolle Übung für die Halle. Wer jetzt noch Hallenzeiten irgendwann mal hat, also auch auf kleine Handballtore, dann einfach den Abstand ein bisschen vergrößern, funktioniert auch gut. Die Übung funktioniert auch auf Kleinfeldtore, also auf die typischen 5 Meter Jugendtore. Da muss man natürlich den Abstand erhöhen, aber dann ist es nicht mehr diese Rebound-Mentalität, sondern dann ist es eher der Effekt, dass man von hinterm Tor direkt einen Pass zugespielt kriegt und dann direkt Abschluss machen muss, ne?
Ja, so wie Tim immer noch am Ende eine Frage hat, kannst du dir wahrscheinlich denken, habe ich auch eine Frage, wenn du eine oder zwei unserer Podcast-Folgen schon gehört hast. Und zwar würde ich gerne deinen Wissensschatz anzapfen und für all die Jugend- oder Kindertrainer und Trainerinnen da draußen ein bisschen Wissen streuen. Was würdest du denen mitgeben? Was ist so für dich der wichtigste Ansatz, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet?
Für mich ist es so, dass ich bin ja draußen und habe, glaube ich, in meiner Tätigkeit hunderttausende Trainingseinheiten gesehen in verschiedensten Altersklassen. Ich kann nur sagen, versuch den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Weil wenn ich lächelnde, lachende Kindergesichter sehe in einer Trainingseinheit, während der Trainingseinheit, nach der Trainingseinheit, dann mache ich schon sehr, sehr viel richtig. Ja, also lächelnde Kinder, lachende Kinder, strahlende Kinderaugen, meistens haben die viel Bewegung, die stehen nicht rum, die sind engagiert bei der Sache, die haben meistens Spielformen oder ja, irgendwelche Übungen, die spielerisch dargestellt werden, und meistens sind sie nicht über- oder unterfordert. Also die haben meistens genau ihr Level oder ihre Gruppeneinteilung, wo sie wirklich Freude und Spaß haben. Also ein Lachen, eine positive Atmosphäre, wenn ich das schaffe, in einer Trainingseinheit zu gestalten und die Kinder danach so vom Eis gehen zu sehen, dann habe ich sehr viel richtig gemacht.
Cool. Wenn jetzt Eltern sagen, Mensch, Eishockey, das wäre mal eine coole Sportart, wir haben hier eine Eishalle bei uns irgendwie in der Nähe, da würde ich mein Kind ganz gerne mal hinbringen. Wie würdest du sagen, ist so der, was wäre so der erste Punkt, der Anknüpfungspunkt, wie gehen Eltern daran? Wen rufen die am besten mal an und holen sich da mal Infos?
Da haben wir eine ganz interessante Plattform, nennt sich Wir sind Eishockey. Einfach da drauf gehen, draufklicken, da sind alle Clubs in Deutschland, die Eishockey anbieten, gelistet, da sind Ansprechpartner gelistet, also da sind Informationen über den Verein. Das hat der DEB im Rahmen von Powerplay 26 ganz gut gestaltet, diese Seite. Also einfach Wir sind Eishockey mal probieren und da sind sehr, sehr viele Informationen drauf.
Cool.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, wenn man noch eine Beschäftigung sucht für die Wintermonate, denke ich mal.
Kann ich nur empfehlen.
Und
ich auch.
Ja, genau, was viele ja wahrscheinlich gar nicht wissen, Tim, was wir ja zu Anfang nur so ein bisschen angeteased haben, ist, du hast ja auch eine Vergangenheit im Eishockey. Oder eine Zukunft.
Ich glaube, man hat, wenn man eine Vergangenheit im Eishockey hatte, hat man auch immer eine Zukunft, weil tatsächlich ist man ja auch ich war mit Leuten wirklich auf dem Eis im hohen Alter. Ich weiß nicht, wie alt der Älteste war, vielleicht 75 oder so, wo immer noch mal jemand im Hobbybereich auch aufs Eis geht. Also da hört man so schnell gar nicht mit auf, Uli, oder? Also ich habe relativ spät angefangen, erst mit 15, deswegen ich konnte vorher schon rudimentär Schlittschuh laufen, aber da reicht es natürlich dann, das ist das, was du sagtest, nicht mehr dazu, irgendwo in einem Leistungsbereich Eishockey zu spielen, aber ich spiele jetzt auch seit 20 Jahren und ich glaube, das ist auch durch das Gleiten und sich ein bisschen, manche sagen immer bei uns, sich ein bisschen rutschen lassen, kann man seine Energie wirklich gut einsetzen und auch lange spielen. Also es ist lange nicht so, ich sag mal, körperlich strapazierend, würde ich sagen, wie zum Beispiel ein Fußball nach der aktiven Zeit weiterzuspielen.
Ja, das glaube ich auch, weil man einfach diese Gleitbewegung auf dem Eis, man ist gut geschützt, man hat die Ausrüstung an. Es macht einfach Spaß. Also wenn man einmal dabei war und man sieht es ja auch in den Eishallen, die späten Eiszeiten, also wenn dann die U20 vom Eis geht, so um 21 Uhr, danach sind noch ein, zwei, drei Hobbymannschaften auf dem Eis, weil einfach wer das einmal gemacht hat, der liebt es. Also wenn es auch nur im hohen Alter dann noch hobbymäßig ist, es ist schon eine Sportart, wo man eigentlich dabei bleibt.
Ja, also ich kenne kaum jemanden, der dann wirklich aufgehört hat, es sei denn, vielleicht hatte man einen Ex-Spieler oder wirklich Leute mit, ich sag mal, schweren Knieverletzungen, meistens aus anderen Sportarten, irgendwie sowas, die dann verletzungsbedingt wirklich nicht mehr weitermachen konnten, weil die Bewegung ja auch schon eine Start-Stopp-Bewegung ist, die dann auch natürlich in gewisser Weise auch körperlich auch anspruchsvoll ist, aber ich kann das auch jedem empfehlen, auch im Erwachsenenalter, das vielleicht nochmal auszuprobieren. Wenn ihr die Kinder hingibt, geht doch mal zu einer Hobbymannschaft, wenn ihr ein bisschen Schlittschuh laufen könnt und versucht das auch mal.
Macht auf jeden Fall Spaß.
Das klingt auf jeden Fall nach einer Sache, wo man nicht mehr so leicht von wegkommt oder kommen möchte tatsächlich. Vielen lieben Dank dir, Uli, und auch lieben Dank dir, Tim, für deine Insights und deine Vergangenheit hier im Eishockey. Wir sind, glaube ich, am Ende, befürchte ich. Und ihr wisst, was das heißt. Hinterlasst uns ein Feedback, schreibt uns, was euch auf dem Herzen liegt. Und mir bleibt da eigentlich nicht mehr zu sagen, außer vielen lieben Dank euch beiden und ein schönes bis bald.
Danke fürs Zuhören.
Ciao. Ja, vielen Dank. Ciao.
Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de.